Damen und Herren, wir fangen pünktlich fast auf die Minute an, weil es ja kaum noch voller werden kann. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf der Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung zu einer Veranstaltung, die offenbar viele Gemüter bewegt. Freiheit zu sterben, Selbstbestimmung, Sterbehilfe und Patientenverfügung. Erlauben Sie mir, dass ich zu Beginn dieser Tagung etwas zu den Überlegungen sage, die uns dazu motiviert haben. Diese Tagung behandelt ja ein schwieriges Thema. Es geht um ethische Grundüberzeugungen und es geht gleichzeitig um Emotionen, um Ängste, um Befürchtungen in die eine oder in die andere Richtung. Wir sprechen über die rechtliche Normierung medizinischer Behandlung in Grenzbereichen des Lebens. Und dort können sich angesichts eines nahen, eines erwarteten und manchmal sogar eines erwünschten Todes ganz andere Fragen aufdrängen als in den Situationen, die den überkommenen juristischen Normierungen des Arzt-Patient-Verhältnisses zugrunde liegen. Die Debatte über die Neuregelung dieses politischen, rechtlichen und medizinischen Grenzbereichs ist in vollem Gang, denn die bestehenden Regelungen können nicht mehr befriedigen. Unübersehbar lösen die Möglichkeiten der modernen Medizin, insbesondere der modernen Intensivmedizin, Ängste aus. Ängste, dass Grenzen des Humanen überschritten werden, vor Bevormundung und Entmündigung, vor einem medizintechnisch in die Länge gezogenen Sterben, das sich dem Willen des Patienten entzieht. Die Kehrseite dieses Albtraums bilden Ängste vor zu wenig Therapie, vor dem Tod in Weiß durch selbstherrliche Handlungen des Medizinpersonals oder durch schlichte Vernachlässigung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Kostendrucks in den Sozialsystemen. Eine offene Diskussion dieser Fragen ist dringend erforderlich. Wir hoffen, dass die heutige Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung und der Humanistischen Union zu ihr beitragen wird und den Auftakt einer großen Debatte im Deutschen Bundestag bildet, in der die Abgeordneten frei vom Fraktionszwang und nur ihrem Gewissen verpflichtet die Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und existenzieller Abhängigkeit am Lebensende thematisieren. Soll man die Beendigung einer medizinischen Behandlung verlangen dürfen, auch wenn das den sicheren Tod bedeutet? Soll die Tür zur aktiven Sterbehilfe verschlossen bleiben, auch wenn Betroffene sie wollen? Sollen Ärzte Schmerz- und Beruhigungsmittel einsetzen dürfen, die als sichere Nebenfolge den Sterbensprozess beschleunigen? Und wie lässt sich diese indirekte von aktiver Sterbehilfe abgrenzen? Soll man festlegen können, dass man nicht mehr behandelt wird, falls man ins Koma fällt oder demenzkrank wird? Oder verfügt man damit über eine Person, die man heute noch nicht ist und deren Wünsche man heute noch nicht kennen kann? Wer kann in solchen Situationen Treuhänder und Bevollmächtigter sein? Diese Fragen bewegen Betroffene und die Öffentlichkeit. Parlament und Regierung als politische Institutionen müssen sich allerdings noch eine zweite Kategorie von Fragen stellen. Wie weit ist Politik als normsetzende Instanz für diese ethischen Grenzfragen zuständig? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass der Staat Richter in letzter Instanz für diese Fragen ist. Wie engmaschig sollen rechtlich-politische Regelungen für den Übergangsbereich vom Leben zum Tod sein? Wie viel Autonomie soll also Patienten, Angehörigen und Ärzten eingeräumt werden, solche Entscheidungen nach eigenem Willen und Gewissen miteinander auszuhandeln? Staatliche Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht von Patienten und in die Entscheidungsverantwortung von Ärzten bedürfen ihrerseits einer normativen Begründung. Aber auch der Verzicht auf straf- und zivilrechtliche Normierung von Grenzfällen des Arzt-Patient-Verhältnisses wäre eine sehr weitreichende Entscheidung, die begründet werden müsste. Wie das Parlament nun entscheidet, ist ungewiss. Absehbar ist jedoch, dass es sich in seiner mit Mehrheit getroffenen Entscheidung wohl vom Werteverständnis der Bevölkerung unterscheiden wird. In weiten Teilen der Bevölkerung ist die Selbstbestimmung der ethische und verhaltenspraktische Leitstern einer modernen Lebensführung. Das ist in unserer pluralistischen und individualistischen Gesellschaft auch gar nicht anders zu erwarten. Umfragen zeigen, dass Selbstbestimmung heute auch dort die zentrale Kategorie bildet, wo Entscheidungen über das Ende des eigenen Lebens getroffen oder erwogen werden. Der Einfluss tradierter religiöser Deutungen, die das Leben und Sterben des Einzelnen in einen größeren Sinnzusammenhang stellen, die Demut vermitteln und die Bereitschaft lehren, sich in sein Schicksal zu fügen, tritt diesem modernen Individualismus gegenüber zurück. So befürworten 64% der Bevölkerung die aktive Sterbehilfe und mehr als 70% lehnen deren gesetzliches Verbot ab. Und rund 90% der Befragten verlangen, dass in Patientenverfügungen getroffene Vorfestlegungen für Ärzte und Pflegepersonal verbindlich zu sein haben. Die politische Elite Deutschlands sieht das mehrheitlich anders. Ihr Diskurs über Sterbehilfe bezieht sich immer wieder auf den Zivilisationsbruch der Nazizeit, auf die historische Erfahrung einer verbrecherischen Euthanasiepolitik. Vor diesem Hintergrund und mit Verweis auf unabsehbare Missbrauchsmöglichkeiten wehrt ein Großteil der politischen Klasse in Deutschland die Debatte über aktive Sterbehilfe ab. Auch die Bindewirkung von Patientenverfügungen wurde durch komplizierte Formerfordernisse erschwert. Ob die historische Erfahrung der nationalsozialistischen Verbrechen allerdings auf Dauer den Bezugsrahmen für medizinethische Entscheidungen einer individualistischen und pluralistischen Gesellschaft bilden kann, muss mit wachsendem zeitlichen und emotionalen Abstand zur nationalsozialistischen Herrschaft, dem Sterben der letzten Zeitzeugen und dem Kontext einer multikulturellen Einwanderungsgesellschaft bezweifelt werden. Daraus folgt freilich nicht, dass es nicht doch angemessen sein kann, die Verabsolutierung der Selbstbestimmung in Form einer absolut gesetzten Patientenautonomie zu begrenzen, und zwar im Interesse der Patienten selbst. In Deutschland werden die staatliche Verpflichtung zum Schutz des Lebens und die freie Selbstbestimmung am Lebensende gegeneinander gestellt. Zwar könnte man einwenden, dass die Erhaltung des Lebens die Bedingung für die künftige Ausübung der Freiheit sei, sodass der Vorrang des Lebensschutzes dem Recht der Selbstbestimmung inhärent wäre. In der Praxis manifestiert sich die Prinzipienfestigkeit des Lebensschutzes allerdings eher als Misstrauen in die zivile Kraft der Mitmenschlichkeit, in vertrauensvolle zwischenmenschliche Beziehungen, in denen ein Mensch seine Not mit anderen besprechen kann, von ihnen verstanden und beraten wird, sodass seine Selbstbestimmung sich als sozial eingebettete, als eine beziehungsreiche Selbstbestimmung äußert. Die deutsche Orientierung auf abstrakte Prinzipien ist auch Ausdruck des Misstrauens in die kommunikative Vernunft sozialer Institutionen, in diesem Fall des Gesundheitswesens und speziell der Beziehung zwischen Patient und medizinischem Personal. Was als Schutz der Patienten gedacht ist, muss in der Praxis nicht unbedingt zu ihrem Vorteil sein. Hinter der Forderung nach Patientenautonomie steht vielfach die Vorstellung, die Medizin sei Serviceleistung und der Patient sei Kunde. Vertraulichkeit wird durch Vertraglichkeit ersetzt. Tatsächlich lässt sich das Verhältnis Patient-Gesundheitssystem nicht auf ein Vertragsverhältnis zwischen Kunden und Anbietern reduzieren. Denn überspielt wird damit, dass sich der zum Patienten gewordene Kranke in eine Situation der Fürsorge und der Abhängigkeit begibt, also der treuhänderischen Verwaltung seiner Autonomie. Dieser Verwaltung wird mit Misstrauen begegnet. Autonomie wird als negative Freiheit, als Abwehr von Bevormundung durch ärztliche Expertokratie interpretiert. Auch hier beobachten wir also die Abgrenzung gegenüber einem als fürsorglich zu denkenden Gesundheitswesen, aus Misstrauen, aus mangelndem Vertrauen in deren kommunikative Vernunft. Das Gesundheitssystem darf Patienten am Ende ihres Lebens nicht mit sich und ihren Ängsten allein lassen. Dazu brauchen wir kommunikativ geschultes medizinisches Personal. Dazu brauchen wir dringend den Ausbau der Palliativmedizin und viel mehr Hospize. In guten Gesundheitsinstitutionen, so ist zu hoffen, treffen Sterbende auf Situationen, die sie in ihren Patientenvorausverfügungen so vielleicht nicht bedacht und erwartet haben. Sei es, dass sie im neu gewonnenen Vertrauen auf die medizinische Fürsorge ihre Vorausverfügung verwerfen und sich länger behandeln lassen, oder dass sie im Konsens mit dem medizinischen Personal die Behandlung abbrechen oder durch die Verabreichung von Sedativa mit lebensverkürzenden Nebenfolgen substituieren lassen. Zu welchem Ergebnis auch immer die parlamentarische Willensbildung in der Frage der Verbindlichkeit der Patientenverfügung und der Patientenautonomie am Lebensende gelangen wird, es wäre gut, wenn sie sich nicht von der Vorstellung des isolierten Patienten als Kunden leiten ließe, sondern vom Bild einer sozial eingebetteten Patientenautonomie. Indirekt wird dabei auch über unsere Vorstellung von einem gerechten und effizienten Gesundheitssystem verhandelt. Dessen Qualität wird sich nicht zuletzt daran ablesen lassen, wie mit Entscheidungen am Lebensende umgegangen wird. Denn der medizinische Fortschritt, der wachsende Druck, der finanzielle Druck auf die Sozialsysteme und die demografischen Veränderungen werden zu Situationen führen, in denen immer häufiger Entscheidungen über Behandlung oder Behandlungsabbruch am Lebensende notwendig werden. Alle Lösungen, die heute gefunden werden, müssen sich der Frage stellen, wie sie sich in Zukunft unter dem größeren externen Druck bewähren werden. Und sie müssen die Freiheitsgrade der Menschen in der Übergangsphase zum Tod erweitern. Weder sollen Menschen durch unwürdige Umstände oder durch Kostengründe zum Abbruch von medizinischer Behandlung gedrängt, noch gegen ihre eigenen Wünsche und Empfindungen am Sterben gehindert werden. Es mag in manchen Ohren frivol oder gar zynisch klingen, von der Freiheit zu sterben zu sprechen, wodurch der Tod in vielen, wenn nicht in den allermeisten Fällen, als ein erzwungener Abschied erscheint, der sich der Selbstbestimmung entzieht und der in hohem Maß mit Attributen des Leids, der Hilflosigkeit und der Abhängigkeit von anderen gekoppelt ist. Aber die menschliche Freiheit als Kern der Menschenwürde erweist sich gerade darin, wie wir als Individuen und als politisches Gemeinwesen mit der letzten Phase unseres Lebens umgehen. Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit der Humanistischen Union bedanken, bei unserem Kooperationspartner, insbesondere bei deren Bundesvorsitzender Professor Rosemarie Will und last not least auch bei unserem Referat Bildung und Wissenschaft, das diese Veranstaltung mit konzipiert und organisiert hat, namentlich bei Andreas Poltermann und Stefan Erdner, auch für ihre Anregungen zu dieser Einführung. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich übergebe hiermit das Wort an Rosemarie Will.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind und hoffe auf eine sehr konstruktive Fachtagung. Die Humanistische Union hat als 1961 gegründete Bürgerrechtsorganisation 1978 begonnen, die Diskussion über die Rechte von Kranken und Sterbenden in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie hat im Rahmen dieser Diskussion erstmals im Jahre 1984 eine Patientenverfügung publiziert. Seither sind Patientenverfügungen immer populärer geworden. Ihre juristische Verbindlichkeit wird zunehmend weniger bestritten. Gleichwohl fehlt es bis heute an einer gesetzlichen Regelung. Generell ist der Gesetzgeber blind geblieben gegenüber dem existenziellen Problem des Sterbens. Wegen des Fehlens gesetzlicher Regelungen bleibt das Thema Sterbehilfe in der Gesellschaft weitgehend tabuisiert. Dabei müssten sowohl die strafrechtlichen als auch die zivilrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe geregelt werden, damit in der Gesellschaft auch jenseits individueller Vorstellungen vom eigenen Tod Klarheit über die Rechte Sterbender entsteht. Die Realisierung von Fürsorge und Hilfe gegenüber dem Sterbenden geschieht nicht im rechtsfreien Raum. Wer dem Sterbenden helfen will, muss immer auch seine Rechtsposition sichern und stärken. Die Meinung der Enquetekommission des letzten Bundestages, Ethik und Recht der modernen Medizin, dass kein gesetzlicher Handlungsbedarf bestehe, die Politik sich jedoch eingehend mit den ethischen und rechtlichen Fragen der aktiven Sterbehilfe, der ärztlichen oder des pflegerisch assistierten Selbstmordes, der direkten und der passiven Sterbehilfe sowie des Behandlungsabbruchs befassen müsse, geht fehl. Eine politische Befassung ohne gesetzgeberische Konsequenzen verfehlt nicht nur generell ihr Ziel, sondern in einem Fall wie diesem, wo die Politik bisher nur mit den Mitteln des Strafrechts reagiert, setzt sie den eigentlichen Grund für die gesellschaftliche Tabuisierung. Dabei ist auch der Gesetzgeber nicht frei von den Vorgaben der Verfassung. Er muss insbesondere die grundrechtlich geschützte Freiheit gewährleisten und jedes Verbot als Grundrechtseingriff rechtfertigen. Auch das strafrechtliche Verbot der aktiven Sterbehilfe. Die Legalisierung von Sterbehilfe und die Diskussion um die juristische Verbindlichkeit von Patientenverfügung sind inhaltlich insoweit miteinander verbunden, als in der Patientenverfügung für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit vorverfügt wird und die Verbindlichkeit der Vorverfügung davon abhängt, welche Art der Sterbehilfe erlaubt bzw. verboten ist. Zu den strafrechtlichen Problemen der verbotenen Sterbehilfe kommt angesichts der Tatsache, dass immer weniger Menschen im familiären Umfeld sterben, zivilrechtliche Probleme der Bindung von Ärzten, Pflegern und Betreuern an den von den Sterbenden geäußerten bzw. in der Patientenverfügung vorverfügten Willen. Letztlich kann die Diskussion dieser strafrechtlichen und zivilrechtlichen Probleme in einer pluralistischen Gesellschaft, deren ethische Grundlagen zunehmend heterogener werden, nur dann gelingen, wenn ein Verfassungskonsens zum Thema gebildet wird. Zu seiner Bildung ist eine Diskussion der geltenden Verfassungslage unabdingbar. Dabei kann nicht ausschließlich aus der Verfassung deduziert werden, was zum Thema Sterbehilfe und Patientenverfügung geboten ist. Aber es muss das bestimmt werden, was aus den Grundrechten für die Zulässigkeit von Sterbehilfe und Patientenverfügung folgt und damit als Freiheitssicherung unhintergehbar auch für den Gesetzgeber ist. Wir haben die Tagung so organisiert, dass nacheinander die strafrechtlichen, zivilrechtlichen und verfassungsrechtlichen Probleme der gegenwärtigen Diskussion zum Thema Sterbehilfe, Patientenverfügung analysiert und aufgearbeitet werden können. Weil bisher weitgehend gesetzliche Regelungen zur Sterbehilfe und zur Patientenverfügung fehlen, erfolgt die Rechtsentwicklung zum Thema Sterbehilfe, Patientenverfügung durch Richterrecht im Wege der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Die gesetzgeberischen Reformbemühungen zum Thema reagieren in der Regel nur auf die Ergebnisse der Rechtsprechung und versuchen, diese nachzuvollziehen bzw. zu korrigieren. Beim Ping-Pong-Spiel zwischen der höchstrichterlichen Rechtsprechung und dem Gesetzgeber ist die Rechtsprechung noch in der Vorhand. Aber der Gesetzgeber will nun handeln. Derzeit ist es vor allem die Rechtsprechung des 12. Zivilsenats des BGHs, in den Beschlüssen vom 7.3.2003 und vom 8.6.2005, die für die juristischen Kontroversen in Sachen Sterbehilfe, Patientenverfügung sorgt. Diese Kontroversen prägten die Gesetzgebungsdiskussion der 15. Legislaturperiode des Bundestages. Dabei haben sich die gesetzgeberischen Vorschläge überwiegend mit der Verbindlichkeit von Patientenverfügung befasst. Die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe wurde ausdrücklich aus den Reformbemühungen ausgeschlossen. Die maßgeblichen politischen Reformbemühungen im Kontext Patientenverfügung-Sterbehilfe sind zum einen die Ergebnisse der von der Bundesjustizministerin unter Rot-Grün eingesetzten Arbeitsgruppe Patientenautonomie am Lebensende und dem darauf basierenden, wenngleich verkürzten Referentenentwurf des Justizministeriums. Zum anderen die Stellungnahmen der Enquetekommission des letzten Bundestages Ethik und Recht der modernen Medizin. Die Stellungnahmen des Nationalen Ethikrates zu diesem Thema aus der vorherigen und der neuen Legislaturperiode sind zwar thematisch breit angelegt, bezogen auf einen Gesetzgebungsvorschlag, aber weniger konkret als die Vorschläge der BMJ-Arbeitsgruppe. Zur Verbindlichkeit der Patientenverfügung hat sich auch die Bundesärztekammer mit ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung geäußert. Diese haben in der Praxis der Sterbehilfe für die Haltung der Ärzte und ihrer Institutionen erhebliche Bedeutung. Die Bundesärztekammer hat 1998 in den Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung Patientenverfügungen als eine wesentliche Hilfe für den Arzt bezeichnet. 1999 hat die Bundesärztekammer in Handreichungen für Ärzte zum Umgang mit Patientenverfügungen auch zu den möglichen Inhalten Stellung bezogen. In den überarbeiteten Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung von 2004 hat sie den in der Patientenverfügung zum Ausdruck gebrachten Willen zur Ablehnung einer ärztlichen Behandlung als bindend bezeichnet. Einen Gesetzgebungsvorschlag der Bundesärztekammer gibt es nicht. Von besonderem Gewicht in unserer Diskussion sind auch die Äußerungen des Deutschen Juristentages. Dieser hat in den letzten 20 Jahren dreimal zum Thema debattiert und abgestimmt. Auf dem 56. Juristentag 1986 zum Recht auf den eigenen Tod, auf dem 63. Juristentag 2000 zur Frage, empfehlen sich zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens und auf dem 66. Juristentag 2006 zur Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung. Die wichtigsten Gesetzgebungsvorschläge aus der Wissenschaft sind die strafrechtlichen Alternativentwürfe von 1986 zur Sterbehilfe und die von 2005 zur Sterbebegleitung. Die Große Koalition will laut Koalitionsvereinbarung die Diskussion über eine gesetzliche Absicherung der Patientenverfügung fortführen und abschließen. Derzeit wird im Bundestag über drei unterschiedliche Gesetzgebungsvorschläge debattiert. Die von uns gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung organisierte Tagung will in den Prozess der nun beginnenden Gesetzgebung hineinwirken. Wir haben deshalb zum Abschluss der Tagung ein Podium mit den Vertretern der Gesetzgebungsvorschläge und der Ärzte organisiert. Die gegenwärtige Gesetzgebungsdebatte zur Sterbehilfe und Patientenverfügung ist dort angekommen, wo sie in der letzten Legislaturperiode aufgehört hat. Der Hauptstreitpunkt ist klar: Soll die Patientenverfügung auch außerhalb der unmittelbaren Sterbephase gelten? Dabei vertritt die Humanistische Union den Standpunkt, würde der Gesetzgeber die Verbindlichkeit der Patientenverfügung auf die unmittelbare Sterbephase begrenzen, wäre dies kein Akt ihrer Anerkennung, sondern ein Akt ihrer Entwertung. Bei einer verfassungsrechtlichen Überprüfung hätte ein solches Gesetz gute Chancen, aufgehoben zu werden. Zudem ist für eine klare zivilrechtliche Regelung zur Verbindlichkeit der Patientenverfügung auch die strafrechtliche Zulässigkeit der Sterbehilfe im Strafgesetzbuch durch Ergänzung des Paragraphen 216 weiter zu konkretisieren und zu regeln. Der 2005 von Professoren vorgestellte Entwurf eines Sterbebegleitungsgesetzes und auch das strafrechtliche Gutachten für den Juristentag hat dies zu Recht gefordert. In der Streitfrage, ob passive Sterbehilfe außerhalb der unmittelbaren Sterbephase zulässig ist oder nicht, bekennen sich Entwurf und Gutachten klar. Ich zitiere: Ebenso abzulehnen ist eine Beschränkung vorausverfügter Behandlungsbegrenzungen auf Erkrankungen, die bereits einen irreversiblen tödlichen Verlauf genommen haben. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten beinhaltet die Rechtsmacht, auf jede mit einem körperlichen Eingriff verbundene medizinische Maßnahme zu verzichten. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich unserer Tagung einen konstruktiven und guten Verlauf.